mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei Elisabeth etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Um was geht's? Wenn man in die zweite Hälfte von unserem heutigen Bibeltext in den Lobgesang der Maria hineinschauen, da sind wir, dann werden wir da drin einiges über Gott entdecken. Aber über das möchte ich heute nicht reden, weil ich in der Vorbereitung mit einem anderen Gedanken beschäftigt war, mit einem Thema, das mich in der Vergangenheit immer wieder mal beschäftigt hat. Und ich war wirklich überrascht, dass ich in dem Bibeltext meine, eine Antwort auf dieses Thema gefunden zu haben. Wenn man nämlich im Lobgesang von der Maria an den Anfang zurückschauen, dann sagt die Maria dort, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott. Und wir sehen, dass die Maria in der Situation, wo sie das sagt, wirklich völlig begeistert ist von Gott. Und die Dinge, die sie danach über Gott sagt, die sind kein auswendig gelerntes Bibelwissen oder irgendein Lied, das sie schon 100-mal gesungen hat, sondern das ist das, was ihr spontan über den Gott einfällt, von dem sie in der Situation total begeistert ist. Und ich habe mich gefragt, ob mich, wenn ich diesen Text lese, diese Begeisterung nicht eigentlich anstecken sollte. Aber die Wahrheit ist, und das ist nicht leicht, das in der Runde zu sagen, aber die Wahrheit ist, dass mich im Alltag, wenn ich sowas lese, das Ganze oft einmal relativ wenig begeistert. Und das geht mir bei vielen Bibeltexten so. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie geht's dir damit? Hat dich der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, total begeistert? Ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit Einzelnen, dass es ihnen ähnlich geht wie mir und dass sie oft einmal sehr wenig begeistert sind. Und ich denke, dass es einigen so geht, aber irgendwie haben wir doch diesen Druck, dass Gott uns begeistern muss, oder? Und auch wenn ich mir wirklich wünschen würde, dass das, was ich jetzt dazu sage, eigentlich in der Runde überhaupt nicht relevant ist, weil eh jeder begeistert ist, glaube ich, dass es sehr wohl relevant ist. Und deswegen die Frage, wie werde ich begeistert von Gott? Manche haben die Erwartung, von Gott begeistert zu werden, vielleicht schon begraben. Und Gott parkt irgendwo am Rande unseres Lebens und sonntags lassen wir ihn halt einmal für 2 Stunden raus. Andere haben vielleicht in ihrem Leben Strategien entwickelt, um sich selbst irgendwie zu begeistern. Wir gehen in die Gemeinde, wir gehen in Hauskreise, wir gehen in Gebetstreffen, wir arbeiten vielleicht sogar mit und vielleicht tun wir es bis zu einem gewissen Grad, um irgendwie am Ball zu bleiben. Manche versuchen sich zu begeistern, indem sie noch mehr Bibel lesen und noch intensiver studieren. Manche sagen, wenn sie Gott begegnen wollen, dann müssen sie vorher den Kopf freikriegen. Sie versuchen sich in einen emotional ausgeglichenen Zustand zu versetzen und sagen, wenn ich in einer Stunde im Wald spazieren gehe, dann funktioniert das sowieso nicht. Manche sagen, dass sie das mit dem Bibellesen längst lassen, dass sie viel lieber christliche Bücher lesen oder Predigten hören. Und manche sagen, ich bin der Typ, der eher durch Musik begeistert wird. Und diese Strategien, die wir da entwickelt haben, die sind vielleicht nicht alle immer falsch. Aber die Frage ist, was begeistert dich eigentlich? Ist es die Schöpfung oder der Schöpfer? Ist es deine Selbstdisziplin oder seine Gnade? Ist es dein brillanter Verstand, mit dem du in diesem Buch immer mehr Dinge entdeckst? Oder sind es die Dinge, die du in diesem Buch entdeckst? Ist es das Singen an sich oder das, was gesungen wird? Das Thema von der heutigen Predigt ist die 4 Schritte zu einer echten Begeisterung über Gott. Ich meine, dass ich in dem Text 4 Schritte gefunden habe, aber ich bin mir bewusst, dass das wirklich eine gefährliche Formulierung für ein Predigtthema ist. Manche denken jetzt vielleicht, was willst du mit dem Titel? Gott ist ja kein Automat, wo ich meine 4 Knopferl drücke und dann kann ich mir meine Portion Begeisterung abholen. Und vielleicht meinst du innerlich, den Fehler von der Predigt damit schon gefunden zu haben und nicht mehr zuhören zu müssen. Aber ich möchte recht geben, Gott ist kein Automat. Nur die Bibel sagt, dass Gott treu ist. Und wenn er treu ist, dann schließt das auch mit ein, dass er seinen Prinzipien treu ist. Und wenn er Prinzipien vermittelt, sei es indirekt oder indirekt durch irgendwelche Vorbilder, dann funktionieren diese Prinzipien nicht deswegen, weil er ein Automat ist, sondern weil er sich treu ist. Und vielleicht habe ich dieses Automat-Argument damit ein bisschen beseitigt, aber ich bin mir bewusst, dass dieser Predigttitel trotzdem noch gefährlich ist. Nämlich besonders dann, wenn du systemliebender Mensch bist. Wenn du ein Mensch bist, der gelernt hat, dass er mit seinem Fleiß und seiner Anstrengung zu seinem Erfolg kommt. Wenn du so ein Mensch bist, dann denkst du bei so einem Titel vielleicht, na gut, mit der Strategie kriege ich das Thema in den Griff. Und ich muss nur machen. Ich habe die Kontrolle. Ich bestimme die Geschwindigkeit. Und man klammert Gott irgendwie aus dieser Gleichung. Und ohne dass man es merkt, wird das neue System zum neuen Gott. Und ja, wenn man darüber redet, dass es 4 Schritte gibt, die zu einer Begeisterung von Gott führen sollen, dann fordern diese 4 Schritte Aktivitäten, die fordern Handlung. Aber ich möchte doch bei jedem dieser 4 Schritte irgendwo aufzeigen, dass es im Endeffekt Gott ist, der die Kontrolle hat und nicht wir. Also, die 4 Schritte zu einer echten Begeisterung über Gott. Nachdem ich tendenziell eher ein bisschen der grafische Typ bin, habe ich dazu 4 Icons genommen, um das ein bisschen, ja, schaut cool aus. Wir wollen gleich mit dem ersten Schritt anfangen. Der erste Schritt ist, hör die Botschaft an. Wenn wir an den Anfang von dem Text schauen, dann heißt es dort, dass die Maria sich aufgemacht hat, um die Elisabeth zu besuchen. Aber was war eigentlich vorher? Wir schreiben ziemlich genau das Jahr 0,75 vor Christus und befinden uns in einer kleinen Stadt namens Nazareth in der römischen Provinz Galiläa. Und die Geschichte, die uns von dort berichtet wird, handelt von einer jungen Frau, der Maria, und dieser Maria begegnet ein Engel. Und der Engel sagt zu ihr, wir kennen die Geschichte, dass sie schwanger werden wird, dass sie einen Sohn bekommen wird, dass sie diesem Sohn den Namen Jesus geben soll, dass dieser Sohn der Sohn des Höchsten genannt werden wird. Und er erzählt ihr von dem, was passieren wird. Und Marias Reaktion ist, dass sie sagt, na, wie soll denn das passieren ohne Mann? Der Engel sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Und die Maria endet das Gespräch dann irgendwann mit der Aussage, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Maria begegnet also ein Engel, der eine direkte und persönliche Botschaft von Gott an sie hat. Und das Offensichtliche in diesem Text ist, die Maria hört zu. Und jetzt sagst du, gut, ich würde auch zuhören, wenn mir ein Engel gegenübersteht. Klar. Aber das ist wahrscheinlich noch niemandem von uns passiert. Die Frage ist aber trotzdem, spricht Gott heute noch? Und wir da herinnen nicken jetzt mit unseren Köpfen und sagen, natürlich spricht er noch. Er spricht durch die Bibel. Aber wenn er durch die Bibel spricht, dann bedeutet das, dass es ja relativ einfach ist, die Botschaft zu hören. Die Botschaft zu hören bedeutet, Buch aufschlagen, lesen, fertig. So einfach. Aber die herausfordernde Frage ist, ob wir dazu bereit sind, die Botschaft zu hören. Ob wir dazu bereit sind, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern uns wirklich bewusst zu machen, wenn wir dieses Buch aufschlagen und da drinnen lesen, dann ist das Gottes persönliche Botschaft an mich. Und ich lese das nicht, weil es ein Ritual oder eine Gewohnheit ist, sondern weil ich diese Botschaft hören möchte. Und vielleicht denkst du, das ist viel zu einfach. Gott kann doch nicht einfach durch ein Buch reden. Man würde sich vielleicht den Engel erwarten, die Stimme erwarten oder die Blitz und Donner erwarten. Und irgendwie muss ich an einen syrischen Feldherrn denken. Ihr kennt die Geschichte, der ist schwer krank und in seiner Verzweiflung sucht er Heilung bei Gott. Und dann sucht er einen Propheten Gottes auf und der sagt zu ihm, geh in Jordan und tauch dich 7-mal unter. Was macht er? Das ist viel zu einfach. So einfach kann es doch nicht gehen. Der Mann hat eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie göttliche Heilung zu funktionieren hat. Da muss Handauflegung im Spiel sein, da muss Weihrauch im Spiel sein. Aber einfach, das geht nicht. Kann sein, dass uns mit der Bibel manchmal ähnlich geht, dass uns das viel zu einfach ist, viel zu banal. Kann sein, dass wir Gottes Stimme manchmal überall dort suchen und nicht dort, wo es einfach ist. Oder sind wir bereit, dass wir dieses Buch wirklich aufschlagen und die Botschaft hören? Und für alle diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sitzen oder noch gar nicht so viel damit zu tun haben, mit Gemeinde und diesem ganzen Thema, möchte ich diese Frage noch stellen. Was ist eigentlich die Botschaft? Was sagt Gott eigentlich? Kurz zusammengefasst, wenn wir dieses Buch lesen, dann steht da drinnen, dass Gott dich geschaffen hat. Es steht drinnen, dass er dich liebt und es steht drinnen, dass er sein Leben mit dir verbringen möchte, ewig. Es steht aber auch drinnen, dass er heilig ist und dass du das genaue Gegenteil davon bist. Dass du ein durch und durch kaputter, verdorbener Mensch bist, die Bibel nennt das ein Sünder. Es steht drinnen, dass Gottes Heiligkeit mit deiner Sünde nicht kompatibel ist und dass die Gemeinschaft deswegen nicht funktioniert. Und dann steht noch was Spannendes drinnen. Es steht, du kannst dich noch so bemühen, du wirst aus dem Problem nicht herauskommen. Du kannst es nicht lösen. Du kannst diese Gemeinschaft mit Gott nicht erarbeiten. Und dann steht drinnen, dass Gott eine Lösung geschaffen hat. Jesus, von dem wir immer wieder reden, ist niemand anderer als Gott selbst. Gott ist Mensch geworden. Er ist gestorben, hat sich für uns kreuzigen lassen, ist wieder auferstanden. Und mit diesem Tod bietet er uns eine Lösung an für dieses Problem. Und er kann uns dadurch von unserer Schuld freisprechen. Er kann uns dadurch die Möglichkeit geben, dass wir doch in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Und deswegen endet diese Botschaft mit der spannenden Frage an dich, ob du mit Gott leben möchtest. Gott stellt dir die Frage, willst du mit mir leben? Vielleicht hast du die Frage jetzt zum ersten Mal in deinem Leben gehört. Es gibt drei mögliche Antworten. Ja, nein oder keine Ahnung. In zwei von drei Fällen habe ich einen Rat an dich. Wenn du am 24. Dezember, wie viele Leute das machen, in der Bibel die Weihnachtsgeschichte liest, dann lies am 25. Dezember weiter und am 26. noch weiter und bis zum Ende dieses Jahres hast du wahrscheinlich das Lukasevangelium durchgelesen. Lies weiter, überprüf es, hör dir die Botschaft an. Und wenn du dich damit gar nicht auskennst, dann gibt's noch ein Angebot. Ich möchte jetzt ein bisschen Schleichwerbung machen. Es gibt bei uns in der Gemeinde einen Kurs, der heißt Christsein entdecken. Da kannst du hinkommen und kannst über diese Themen quatschen und nachfragen, was damit eigentlich gemeint ist. Aber zurück zum Thema. Der Schritt eins ist, die Botschaft anzuhören. Und wir haben festgestellt, das ist einfach. Buch aufschlagen, lesen, fertig. Aber bedeutet das, dass wir diesen Schritt unter Kontrolle haben? Jein. Ob du dich hinsetzt und liest, das ist deine Sache. Das kannst du entscheiden. Du nimmst dir die Zeit dafür, du überwindest dich dazu, du lässt dich drauf ein. Aber wenn das wirklich Gottes Wort ist, was wir da lesen, dann können wir es nur deswegen lesen, weil er es uns gegeben hat. Und abgesehen davon denke ich, dass man die Bibel auch lesen kann, ohne Gott zu hören. Und deswegen sollte der erste Schritt sein, bevor wir dieses Buch aufschlagen, dass wir ihn anflehen, dass wir ihn darin finden können. Weil wenn wir ihn darin nicht finden, dann war es echt schade um die Zeit, dass wir gelesen haben, oder? Schritt 1, höre die Botschaft an. Schritt 2, glaube dem Botschafter. Relativ am Anfang von unserem Text sagte Elisabeth zu Maria, glückselig ist, die geglaubt hat. Aber hat die Maria wirklich geglaubt? Wir erinnern uns, dass der Engel zu ihr gekommen ist und ihr das Ganze erzählt hat und sie stellt eine Gegenfrage. Das ist doch das Gleiche, was der Zacharias gemacht hat. Auch er hat so eine ähnliche Botschaft bekommen und er stellt eine Gegenfrage und wird dann für seinen Unglauben bestraft. Aber die Frage von der Maria und die Frage von Zacharias, die unterscheiden sich. Während die Maria fragt, wie das funktionieren kann, sagt der Zacharias mit seiner Frage mehr oder weniger aus, womit willst du mir beweisen, dass du das kannst? Was der Zacharias zeigt, ist Unglaube. Die Maria zeigt uns, und das finde ich schön, dass Glaube nicht bedeutet, dass ich nicht fragen darf. Die Maria stellt eine Gegenfrage und das ist völlig okay, dass sie diese Gegenfrage stellt. Die Bibel sagt, dass sie geglaubt hat. Was bedeutet das? Wenn der Engel gelogen hätte mit seiner Botschaft, dann hätte die Maria das spätestens einen Monat später sicher gewusst. Aber die Bibel sagt, dass sie geglaubt hat und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass sie direkt, nachdem sie das vom Engel erfahren hat, mit der Botschaft zum Josef geht. Und sie geht zu anderen und wir haben letzte Woche gehört, was für Konsequenzen das für sie gehabt haben könnte. Selbst heute in unserer Gesellschaft ist es so, wenn ein Mädel verlobt ist und dann geht sie zu ihrem Verlobten, weil sie schwanger ist, aber er ist nicht der Vater, das wäre schlimm, auch für uns. Wir würden die Person vielleicht ausgrenzen, würden schlecht hinter dem Rücken über sie reden. Damals war der gesellschaftliche Ausschluss noch das Mindeste. Im Extremfall hätte es zur Steinigung führen können. Die Maria hat mindestens damit rechnen müssen, dass sich ihr Verlobter von ihr trennt, dass sie als alleinerziehende Mutter vielleicht ohne finanzielle Unterstützung irgendwie durchkommen muss und vielleicht nie wieder Familie haben kann. Aber die Maria handelt nach dem, was sie hört. Sie glaubt. Der Engel sagt ihr das und sie behält es nicht für sich, weil sie völlig davon überzeugt ist, dass das, was sie gerade gehört hat, stimmt. Glaube bedeutet, dass wir das, was wir hören, glauben und dann danach handeln, oder? Aber ich denke, dass uns die Geschichte von der Maria zeigt, dass Glaube noch mehr bedeutet, als nur nach dem zu handeln, was wir hören. Die Maria geht einen Schritt weiter. Sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Die Maria handelt nicht nur danach, sondern die Maria sagt aus vollem Herzen Ja zu dem, was sie da hört. Sie nimmt es an, sie nimmt Gottes Botschaft an, sie nimmt Gott selbst an. Die Frage ist, glaubst du? Sagst du Ja zu Gottes Botschaft? Sagst du Ja zu ihm selbst? Glaubst du, dass er dich geschaffen hat? Glaubst du, dass er dich liebt? Glaubst du, dass er sein Leben ewig mit dir verbringen möchte? Glaubst du, dass er heilig ist? Glaubst du, dass du Sünder bist? Glaubst du, dass du deswegen keine Gemeinschaft zu ihm haben kannst? Glaubst du, dass seine Lösung die einzige ist, um dieses Problem zu lösen? Und dann diese Frage, willst du mit Gott leben? Wenn du glaubst, dann ist die eigentliche Antwort, die du geben kannst, Ja. Du glaubst und das bedeutet, dass du nicht mehr ohne ihn leben möchtest. Er sagt zu vielen aber Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Glaubst du das? Er sagt, dass seine Kinder hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Glaubst du das? Wenn du das wirklich glaubst, dann ist die nächste Frage doch die, wie lebe ich denn als Kind Gottes? Wie funktioniert denn das Bürgersein im Reich des Sohnes seiner Liebe? Und auf einmal wird das, was für andere da drinnen vielleicht eine Liste von Regeln ist, für dich eine wunderbare Offenbarung Gottes. Und dein Schöpfer, der Leben erfunden hat, verrät dir, wie Leben funktionieren kann. Und sagt, so läuft's. Wenn du dein Leben leben willst, dann mach so. Weil dann wird's gut. Und im Endeffekt willst du gar kein anderes Leben mehr. Weil du ja genau das glaubst, dass es so am allerbesten funktionieren kann. Also Schritt 2, glaube dem Botschafter. Und die Frage ist, haben wir diesen Schritt unter Kontrolle? Können wir dem Botschafter glauben? Können wir uns entscheiden, etwas zu glauben? Können wir uns entscheiden, etwas nicht zu glauben, das wir schon glauben? Irgendwo spielt unsere Entscheidung in dem Ganzen sicherlich eine Rolle, aber ich denke, im Endeffekt ist es Gott, der Glauben schenkt, und er ist es auf jeden Fall, der uns schenkt, dass wir fähig sind, nach dem zu handeln. Er schenkt Glaube, wir sind die, die diesen Glauben vielleicht pflegen können. Aber am Ende läuft es wahrscheinlich auf das Gebet hinaus, wo es in der Bibel heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Jetzt habe ich es. Am Ende hat Gott auch über diesen Schritt die Kontrolle. Schritt 2, glaube dem Botschafter. Schritt 3, besuche Elisabeth. Ich meine damit nicht, dass jeder jetzt die Tür von der Elisabeth Keul oder von der Elisabeth Schmidt einrennen sollte. Wir erklären, was ich damit meine. Die Maria hat die Botschaft des Engels gehört und sie hat dem Botschafter geglaubt. Sie war bereit, die Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen von dem, was das bedeutet, zu tragen. Sie hat Ja gesagt zu dieser Botschaft. Hätte die Maria in einer glaubenden Gesellschaft gelebt, in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der die Finsternis das Licht ergriffen hätte, in einer Gesellschaft, in der die Seinen ihn angenommen hätten, in einer Gesellschaft, in der der Herr keine Stimme eines Rufenden in der Wüste gebraucht hätte, um seinen Weg gerade zu machen, dann hätte Maria mit dieser Botschaft direkt zum Hohepriester gehen können und das ganze Volk hätte Party gemacht. Aber so war es nicht. Die Maria hat damit rechnen müssen, ausgegrenzt zu werden und in ihrem Alltag Schwierigkeiten zu bekommen. Was passiert eigentlich, wenn du glaubst? Auch du bist, wenn du glaubst, wie die Maria, in einem Alltag drin. Und genau wie es bei der Maria damals war, werden dich vielleicht Leute für verrückt halten, wenn du sagst, dass Gott dich geschaffen hat, dass er dich liebt, dass er Mensch geworden ist, um für dich zu sterben und dass du jetzt mit ihm lebst und so leben willst, wie er das möchte. Der Alltag wird dadurch nicht leichter. Ist es für die Maria auch nicht geworden. Aber was macht sie? Wenn wir in unseren Bibeltext schauen, dann sehen wir dort, dass sie die Elisabeth besuchen geht. Warum besucht sie die Elisabeth? Wir wissen doch aus der Bibel, dass die Elisabeth eine gottesfürchtige Frau war, die Frau eines Priesters. Genau dort hätte sie ja wahrscheinlich nochmal einen am Deckel gekriegt, oder, wenn es dorthin geht. Aber der Engel hat ihr was verraten. Der Engel hat ihr gesagt, deine Verwandte, die alte Frau, die unfruchtbare Frau, die Elisabeth, die ist auch schwanger. Auch dort ist ein Wunder passiert. Und deswegen geht die Maria zu der einen Person, die wahrscheinlich versteht, wie es ihr geht, weil sie gerade was sehr, sehr Ähnliches durchmacht. Wen kannst du besuchen? Wie gesagt, wir sollten jetzt nicht alle zu den Elisabeths rennen, die wir kennen, aber wenn wir Gottes Botschaft gehört haben und wenn wir diese Botschaft glauben, dann ist es gut für uns, Zeit mit Menschen zu verbringen, die Ähnliches durchgemacht haben. Und ich möchte da noch eine provokante Frage stellen, nämlich, wer würde dich besuchen? Bist du jemand, zu dem man überhaupt gehen kann? Hast du Zeit für andere Menschen? Hast du den Kopf für die Probleme oder die Schwierigkeiten anderer? Hast du ein Herz dafür? Schritt 3, besuche Elisabeth. Haben wir den Schritt unter Kontrolle? Wahrscheinlich würde man sagen, ein bisschen mehr als die anderen. Jemanden zu besuchen heißt, wir greifen zum Telefon, rufen an, machen uns auf den Weg und sind dort. Aber ist es nicht auch Gottes Gnade, dass wir überhaupt Menschen haben, zu denen wir gehen können? Und ich möchte mit diesem Schritt nicht Insider-Kanonenfutter liefern. Ich möchte nicht Leuten, die sehr intensiv daran arbeiten, andere Menschen in Hauskreise einzuladen oder in die Gemeinde einzuladen, jetzt sagen, schaut's, da hauptsache jetzt könnt ihr es ihnen nochmal unter die Nase reiben. Wenn jemand nicht kommt, dann muss ich mich vielleicht fragen, warum er nicht zu mir kommt. Dann muss ich mich vielleicht fragen, ob es möglich ist, in meinem Hauskreis Fragen zu stellen oder anders denken zu dürfen. Und vielleicht müssen wir uns als Gemeinde fragen, ob das Aufeinanderzugehen nicht langsam zu einem Job geworden ist. Also Elisabeth zu besuchen heißt nicht zwingend Gemeinde, Hauskreis, Zweierschaft, Mentoring, was auch immer. Gott hat der Maria eine Person gezeigt und hat gesagt, schau, der Person geht's ähnlich. Er hat die Kontrolle. Bitten wir Gott, dass er uns Menschen aufzeigt, mit denen wir reden können. Das ist Schritt 3 und damit komme ich zum Schritt 4, um begeistert von Gott zu werden. Und der Schritt 4 ist, werde begeistert. Das klingt jetzt komisch, aber habt ihr euch einmal gefragt, wer in dem Text die Hauptperson ist? Ist es die Maria oder die Elisabeth? Ich denke, es ist weder noch, wenn wir in den Text hineinschauen, dann heißt es dort, dass die Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Und ich denke, dass der Heilige Geist die Hauptperson in diesem Text ist. Er erfüllt einen Menschen. Und das war bis dahin was sehr, sehr Besonderes, was kaum vorgekommen ist. Ich habe eine Stelle im Kopf gehabt, wo das passiert ist, nämlich da, wo sie die Stiftshütte gebaut haben. Da hat der Heilige Geist auch Menschen erfüllt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es andere gibt, aber bis damals war das zumindest eine Seltenheit. Und was ist mit der Maria, was ist mit der Elisabeth passiert, als er sie erfüllt hat? Man, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das ist heute in christlichen Kreisen ein eher umstrittenes Thema, sage ich jetzt einmal. Und wir kennen sicher Menschen, die sagen, ja, wenn ein Mensch von Heiligem Geist erfüllt wird, dann liegt er lachend und zappelnd am Boden und ist seiner Sinne beraubt und redet in einer Sprache, die wir alle nicht verstehen. Aber wenn ich mal anschaue, was mit der Elisabeth passiert ist, dann sehe ich dort das genaue Gegenteil. Die Elisabeth war ihrer Sinne überhaupt nicht beraubt. Die Elisabeth war völlig bei klarem Verstand. Ich würde sogar sagen, sie hat die Dinge so klar gesehen wie nie zuvor. Und irgendwie hat mich das Ganze an einen Augenarzt erinnert. Ihr kennt das vielleicht, wenn man dorthin geht, dann kriegt man dieses schreckliche Gestell aufgesetzt und dann schiebt einem eine Linse rein und auf einmal siehst du gar nichts mehr. Alles ist komplett verschwommen und dann kriegst du hinten so ein Bild und dann sagt er, lesen Sie den Buchstaben vor und da bist du nicht sicher, ob das ein E, ein F oder ein P oder sonst irgendwas ist. Und dann tauscht er die Linse aus und auf einmal siehst du gestochen scharf und kannst alles lesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl beim Lesen dieses Textes, dass es der Elisabeth ähnlich gegangen ist. Der Heilige Geist erfüllt sie und auf einmal sieht sie gestochen scharf. Der Text lässt vermuten, dass sie vorher nicht einmal gewusst hat, dass ihre Verwandte schwanger ist und dass ihr das erst in dem Moment, wo sie vom Heiligen Geist erfüllt worden ist, klar geworden ist. Aber selbst wenn sie das schon vorher gewusst hat, eine Sache ist garantiert erst durch den Heiligen Geist klar geworden. Sie sagt, wie wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Und ihr ist klar, das Baby, das ihre Verwandte da im Bauch hat, das ist niemand anderer als Gott selbst. Und was die ganze Gesellschaft um sie herum vielleicht als frevelhaften Skandal gesehen hat, das hat die Elisabeth als Gottes herrlichen Plan gesehen. Das waren die Auswirkungen davon, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Sie war dadurch nicht ferngesteuert. Der Geist hat ihr das gezeigt und sie hat es mit eigenen Worten ausgesprochen. Es ist ja nicht so, dass wenn der Augenarzt die Linse reinsetzt, die richtige Linse wird schon vorlesen. Ne? Die Linse macht nur das, dass wir klar sehen und dann sagen wir, was wir sehen. Und bei der Elisabeth merke ich, dass es ähnlich ist. Der Geist erfüllt sie, sie beginnt Dinge aus Gottes Sicht zu sehen und spricht es aus. Aber es gibt noch eine Sache, die wir darin sehen. Es heißt nämlich, dass die Elisabeth mit lauter Stimme gerufen hat. Warum hat sie das gemacht? Die Maria ist wahrscheinlich keinen Meter von ihr entfernt gestanden, oder? Ich glaube, ich weiß, warum sie es gemacht hat, weil meine Kinder machen das auch manchmal. Die stehen neben mir und brüllen mir ins Ohr rein, dass ich halber taub werde. Warum? Weil sie komplett begeistert sind. Da ist pure Emotion dahinter. Und ich glaube, auch wenn es da in dem Text nicht im Vordergrund steht, dürfen wir es nicht ausklammern. Ich bin sicher, dass ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt wird, dass da pure Emotion dahinter ist, dass das eine zutiefst emotionale Sache ist. Weil wenn da keine Emotion da wäre, dann wäre es ja auch irgendwo komisch, oder? Wird irgendwas nicht stimmen. Andere Frage, ist eigentlich die Maria vom Heiligen Geist erfüllt worden? Der Text sagt nichts davon. Das heißt nicht, dass es nicht so war, aber das heißt zumindest, dass derjenige, der uns diesen Bericht geschrieben hat, auf was anderes einen Schwerpunkt gesetzt hat. Aber auf was? Ich denke, der Schwerpunkt ist, die Maria wird von dem, was die Elisabeth sagt, ermutigt. Und dadurch wird sie von Gott begeistert. Vorher hat sie Gott nicht angebetet. Jetzt beginnt sie damit. Werde begeistert, darum geht's, oder? Das war ja auch der Titel unserer Predigt und im Deutschen haben wir da ein wunderschönes Wortspiel. Werde begeistert. Begeistert zu werden bedeutet, von Gottes Geist erfüllt zu werden. Haben wir den Schritt unter Kontrolle? Ja gut, da sind wir uns wahrscheinlich am meisten einig, dass wir da total von Gott abhängig sind. Aber ich denke, dass die vier Schritte irgendwo zeigen, was wir dazu beitragen können, begeistert zu werden. Und ich möchte am Schluss noch die Frage stellen, Einzelfall, Maria, ja, kommen noch ein paar Folien dazwischen, Einzelfall Maria oder Prinzip. Also kann ich jetzt aus der einen Geschichte ableiten, dass das für uns auch funktioniert? Oder hat das eigentlich nur für die Maria damals gegolten? Und ich denke, dass es auch für uns gilt, weil wir im Epheserbrief genau das Gleiche finden. Im Epheserbrief heißt es, ich werde es jetzt ein bisschen abkürzen und das nicht alles vorlesen, aber im Epheserbrief sehen wir, dass die Empfänger dieses Briefes das Wort der Wahrheit gehört haben, Schritt 1, und dass sie diese Botschaft im Glauben angenommen haben, Schritt 2. Und dann sehen wir schon Schritt 4 so ein bisschen drinnen, dass irgendwo der Heilige Geist beginnt, bei Menschen eine Rolle zu spielen. Und wenn wir dann den Epheserbrief weiterlesen, dann sehen wir 3 Kapitel lang in Christus. Und es geht darum, dass uns der Brief noch einmal Gottes Sicht auf die Dinge aufzeigt. Das, was bei der Elisabeth passiert ist, passiert dann im Epheserbrief. Wir sehen uns, wir sehen die Realität aus Gottes Sicht. Und nachdem uns der Epheserbrief das aufzeigt, sagt er am Anfang im Kapitel 4 so, und jetzt lebt's danach. Nicht ein Buch voller Regeln, sondern aus dem heraus, was ich euch gerade aufgezeigt habe, möchte ich, dass ihr danach lebt. Ihr werdet wollen, dass ihr danach lebt. Das war auch ein Schritt, ne? Glaube, danach zu leben. Und dann heißt es im Epheserbrief im Kapitel 5, lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Also auch diesen Schritt findet man im Epheserbrief. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen, indem ihr zueinander, wie heißt's? Indem ihr einander ermutigt durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch der Geist Gottes schenkt. Also dieses Miteinander spielt bei der Erfüllung des Heiligen Geistes offensichtlich in der Bibel eine Rolle. Was die Elisabeth bei der Maria gemacht hat, das sollen wir untereinander genauso machen. Und wir haben im zweiten Abschnitt gesehen, was dann passiert ist. Die Maria hat Gott begeistert gelobt. Nicht gleich, nachdem der Engel gegangen ist, sondern erst, nachdem sie von der geisterfüllten Elisabeth ermutigt worden ist. Und genau dazu fordert uns auch der Epheserbrief heraus. An die Aufforderung vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, direkt danach steht, dass wir dem Herrn singen sollen und ihm jubeln sollen aus vollem Herzen. So, das waren diese 4 Schritte, um von Gott begeistert zu werden. Und wir haben gesehen, dass diese 4 Schritte bei der Maria zur Begeisterung geführt haben. Die Frage ist, bist du begeistert von Gott? Geh diese 4 Schritte mit seiner Hilfe. Und ich weiß, das machen wir ja eh schon, oder? Viele von uns gehen diese 4 Schritte eh in ihrem Alltag und das ist gut so. Und ich möchte sagen, ja, dann geh weiter. Ich hoffe, der heutige Text hat uns gezeigt, mit den 4 Schritten sind wir auf der richtigen Spur. Gehen wir weiter dort. Und vielleicht habe ich mit der Predigt nicht viel mehr gemacht, als dir, wenn du vergessen hast, wozu du diese 4 Schritte einfach gehst, dieses Ziel noch einmal neu vor Augen zu malen. Aber ist es das Ziel? Wenn das Ziel wäre, dann wäre das jetzt eine sehr, sehr selbstzentrierte Predigt. Und deswegen möchte ich noch einmal auf eines hinweisen, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe. Die Maria hat in ihrer Begeisterung Gott gelobt. Das ist das Ziel. Gott schenkt uns Begeisterung, nicht damit wir uns gut fühlen, sondern weil eine echte Begeisterung dazu führt, dass ich wirklich, echt und ehrlich Gott anbeten kann. Das ist das Ziel. Das haben wir bei der Maria gesehen. Und wie hätte sie anders können in ihrer Begeisterung? Das ist das, wozu uns der Epheserbrief auffordert. Und wie könnten wir anders, wenn wir wirklich ehrlich begeistert sind? Bist du begeistert von Gott? Wie reagierst du?
Ich möchte jetzt mit den nächsten beiden Liedern ins Gebet hinführen und ich denke, das Lied, was ich euch vorsinge und ich möchte es dann ein zweites Mal singen, dass ihr auch mitsingen könnt, das ist wie zugeschnitten auf diese Predigt. Herr, ich atme auf in deiner Gegenwart, du kommst in meine Nacht. Das Einzige, was eigentlich hilft, ist, dass wir direkt zu Jesus hingehen. Und da müssen wir auch nicht zur Elisabeth hingehen, oder zum Rudolf oder zum Hans oder zum Peter, sondern direkt zu Jesus, und dort können wir aufatmen. Und danach möchte ich, dass wir eine gemeinsame Zeit des Gebets haben, wo möglichst viele sich daran beteiligen können. Einfach in dieser Zeit.